Deutschlandfunk, Medias Res.
Am 26. April 2002, heute vor 20 Jahren, ging ein 19-Jähriger in seine ehemalige Schule, das Gutenberg-Gymnasium, und erschoss 16 Menschen. Der Amoklauf sollte die Schule und die Stadt Erfurt für immer verändern. Die Tat ist aber auch als journalistisches Versagen in Erinnerung geblieben. Reporter führten Interviews mit traumatisierten Schülern, entfernten Bilder von der Gedenkstätte. Christian Tschicher ist Professor für Medienethik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Ihn habe ich vor der Sendung nach der Qualität der Berichterstattung über diesen Amoklauf gefragt.
Es ist schon so, dass ein Stück weit die Opfer und auch die Angehörigen der Opfer dadurch vorgeführt worden sind. Also manche Journalistinnen und Journalisten haben überhaupt keine Hemmungen gehabt, da intensiv nachzurecherchieren in pietätloser Form. Und das ist natürlich sehr problematisch, wenn dann Angehörige von Opfern derart belästigt werden.
Ich würde mit Ihnen gerne heute darüber sprechen, was wir seitdem gelernt haben. Also wir Journalistinnen und Journalisten. Ich weiß, dass bei vielen Amokläufen in den vergangenen Jahren ja ganz häufig der Täter im Mittelpunkt der Berichterstattung stand. Das war auch in Erfurt der Fall. Wie ist das heute?
In letzter Zeit hat es ja erfreulicherweise derartige Taten nicht gegeben. Ich erinnere mich sehr gut an Winnenden 2009, wo es im Grunde genommen ähnlich war. Also der Täter wurde teilweise mit vollem Namen benannt, teilweise wurde der Nachname abgekürzt, aber die Fokussierung auf den Täter mit entsprechenden Bildern war ausgesprochen verbreitet. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil es geht ja im Grunde genommen darum, dass berichtet wird, was den Opfern angetan worden ist, ohne gleichzeitig natürlich die Opfer so ins Zentrum zu stellen, dass sie identifiziert werden können.
Es gibt ja auch diesen berühmten Werther-Effekt. Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, der Werther-Effekt besagt im Grunde genommen, dass es zu Nachahmungstätern kommen kann. Das Ganze resultiert ja aus einer historischen Buchlektüre, die meisten von uns aus dem Schulunterricht sicherlich noch kennen. Und die Identifikation mit diesem entsprechenden Stoff, jetzt übertragen auf die Tat, würde gegebenenfalls dazu führen, dass wenn jemand Sympathie und Identifikation mit einem derartigen Straftäter einnimmt, gegebenenfalls selber zum Täter oder zur Täterin werden könnte.
Jetzt ist es ja leichter gesagt als getan. Wenn man sich überlegt, wo denn die Grenze zwischen einer angemessenen Berichterstattung und einem zu viel in so einer Ausnahmesituation verlaufen würde. Also zu viel vielleicht für Journalistinnen und Journalisten, das in dieser Situation zu entscheiden, oder?
Ja, das Dilemma ist immer da. Es muss natürlich über relevante Sachverhalte und auch über Katastrophen, Unfälle und Amokläufe berichtet werden. Das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, in welcher Form das stattfinden soll. Und meine Forderung besteht darin, dass sachlich über die Fakten berichtet werden soll, aber dass weder der Täter noch die Opfer namentlich und identifizierbar in Erscheinung treten sollen. Es sollte im ersten Schritt erstmal reichen, über die Fakten zu berichten, und im Nachgang kann man sich dann ja Gedanken machen, inwiefern eine Hintergrundberichterstattung erforderlich ist und welche Hilfe beispielsweise geleistet werden kann. Aber das pure Draufhalten auf die Katastrophe und das Belästigen von Angehörigen ist, glaube ich, keine gute Strategie in einem solchen Zusammenhang.
Heute, und das haben wir bei den letzten Taten der vergangenen Jahre ja auch gesehen, sind die technischen Möglichkeiten ja nochmal ganz andere als in Erfurt. Das Attentat zum Beispiel am Einkaufszentrum in München 2016, das wurde von Smartphones quasi selber live gestreamt von Passantinnen und Passanten. Amokläufer, das sieht man auch immer wieder, machen ihr eigenes Programm, indem sie eine Kamera mitlaufen lassen. Die brauchen also die Hilfe der Journalisten gar nicht. Welche Konsequenz hat das?
Ja, das hat erstmal die Konsequenz, dass derartige Bilder im Netz erscheinen. Und die erste Aufgabe des professionellen Journalismus besteht natürlich darin, diese Bilder nicht weiterzuleiten. Und auch die Polizei weist ja zu Recht darauf hin, dass es nicht angemessen ist, derartige Aufnahmen zu zeigen. Es passiert aber trotzdem permanent und ständig. Also insgesamt haben wir tatsächlich in den letzten 20 Jahren eine massive Veränderung erlebt, dass Menschen nicht nur Amokläufe, Katastrophen, sondern auch ganz stark Unfälle aufnehmen und entsprechend ins Netz stellen. Und ich finde, das ist eine dramatische Entwicklung, und ich würde mir sehr wünschen, dass eine größere Sensibilität bei diesen Filmemacherinnen und Filmemachern vorhanden wäre.
Es tauchen ja auch immer wieder sogenannte Manifeste von Amokläufern auf die sie sich dann auch gegenseitig beziehen, zum Beispiel Anders Breivik. Wie sollten Medien mit diesen Schriften umgehen?
Ja, die unreflektiert weiterzugeben, ist sicherlich keine gute Idee. Bei Breivik ist es ja so gewesen, dass der auch noch die Gerichtsverhandlung als Bühne genutzt hat, um mit entsprechenden Äußerungen und Gesten Öffentlichkeit herzustellen. Also es kann natürlich darüber berichtet werden, dass es derartige Manifeste gibt. Gleichwohl würde ich mir auch wünschen, dass darauf hingewiesen wird, dass letztendlich die Aufgabe des Journalismus nicht dazu missbraucht werden sollte, dass hier eine Propagandashow eines Straftäters publik gemacht wird.
Jetzt können Sie als Medienethiker ja viel verlangen, wenn der Tag lang ist, sage ich jetzt mal so, etwas salopp. Sehen Sie denn eine Selbstreflexion bei der Presse in den Medien über diese Themen?
Also die sehe ich schon. Ich habe es eben schon erwähnt, 2009 den Amoklauf in Winnenden, wo es auch eine ganze Reihe von Grenzüberschreitungen gegeben hat. Die Beerdigung der Opfer wurde gefilmt, es wurden Bilder der Opfer in diverse Publikationen genommen, aber der Presserat hat sich gemeldet. Es hat eine Reflexion auch in der Journalisten- und Journalistinnenausbildung gegeben und ich beobachte jetzt in Bezug auf Straftaten in derartigen Ausmaßen schon ein Stück weit, dass zumindest die Qualitätsjournalisten und Journalisten, aber auch die Polizei sich sehr zurückhält und auch dafür plädiert, sehr zurückhaltend mit Informationen in Wort und Bild zu sein. Also insofern hoffe ich, dass es einen gewissen Lerneffekt gegeben hat aus beiden Amokläufen.
Sehen Sie diese Veränderungen auch im Boulevard?
Das ist natürlich weniger der Fall. Also der Boulevardjournalismus zeichnet sich vielfach dadurch aus, dass vor allen Dingen die Opferbilder gezeigt werden, die ja eben auch leicht zugänglich sind. Also Sie haben ja die Möglichkeit, aus den entsprechenden Facebook-Profilen beispielsweise die Bilder rauszuziehen. Und das Makaberste, was es gibt, ist natürlich dann einen Tag nach so einer Katastrophe die Bilder der Opfer auf der Titelseite zu präsentieren. Das hat es leider immer wieder gegeben, sowohl bei Amokläufen als auch bei Flugzeugunfällen.
Was haben die Medien aus den medialen Fehlern bei der Berichterstattung über Amokläufe, wie zum Beispiel den vor 20 Jahren im Gutenberg-Gymnasium in Erfurt gelernt? Darüber habe ich mit Professor Christian Schicher, Medienethiker an der Universität Nürnberg-Erlangen, gesprochen.